Immer wieder begegnen uns im Alltag als Product Owner und Product Ownerinnen verschiedene Strukturen wie beispielsweise Budgetierung oder die Festlegung von Zielen, die in verschiedenen Ausgestaltungen unsere Produktentwicklung fördern oder auch behindern können. Aber was können wir tun, damit wir gute Produkte entwickeln können und von bestimmten Strukturen nicht aufgehalten werden? Darüber unterhält sich Oliver mit Johannes Schartau. Euch wünschen wir nun viel Spaß und jede Menge hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
Heute wollen wir uns einmal angucken, warum und welche Art von Strukturen, die so die Produktentwicklung beeinflussen oder vielleicht sogar behindern, wichtig sind. Und auch, was ihr als Product Manager, Product Owner vielleicht dagegen tun könnt. Und wenn ich sage wir, bin ich wie immer nicht alleine hier, sondern ich habe den Johannes an meiner Seite. Hallo Johannes.
Hallo Olli, schön hier zu sein.
Du warst schon mal bei uns im Podcast, aber das ist durchaus etwas länger her. Magst du noch 2, 3 Sätze zu dir sagen, dich den HörerInnen vorstellen?
Sehr gerne. Genau, ich bin Johannes. Ich mache etwas, was sich agile Organisationsentwicklung nennt. Also mich interessiert vor allen Dingen, wie auch besonders große Organisationen es schaffen, flexibel zu sein und sich auf Dynamiken und Marktveränderungen schnell einzustellen. Ich war damals da mit dem Thema Zombie Scrum, also ein Buch, was ich mit 2 Freunden veröffentlicht habe, und auch dem Thema Liberating Structures. Was mich eben vor allen Dingen interessiert ist, wie kriegen wir diese Agilität in die ganze Organisation rein? Wie schaffen wir andere Strukturen, damit man so arbeiten kann? Und da ist dieses Thema Produkt und Produktentwicklung auch sehr entscheidend aus meiner Sicht.
Und wir kennen uns auch schon ziemlich lange. Weiß ich gar nicht, ob wir es in der letzten Folge erwähnt haben, dass wir auch sogar mal in Köln miteinander gearbeitet haben. Und ich freue mich immer, wenn wir uns sehen und wenn wir diskutieren. Und wir diskutieren ja durchaus auch ab und zu mal ohne Mikrofon hier.
Ja.
Und wir haben gedacht, es ist an der Zeit, dass wir vielleicht unser Gespräch dann auch nochmal mit anderen teilen. Jetzt haben wir uns das Thema Strukturen, die Produktentwicklung behindern oder zumindest vielleicht auch schwieriger machen und was man so als Product Owner dagegen tun könnte, ausgesucht. Lass uns da aber durchaus mal ein bisschen genereller oder größer irgendwie anfangen. Was sind denn so strukturelle Muster, Dinge, die du in Organisationen beobachtest, die vielleicht sich irgendwie auf Produktarbeit oder Entwicklung von Produkten auswirken?
Genau, wir können da gerne mal anfangen und dann muss man wahrscheinlich einen Schritt zurück machen oder mal schauen, wo kommt das eigentlich her oder was heißt das eigentlich. Aber so viele Themen sind, oft heißt es halt, oder Leute haben diesen Titel Product Owner oder Product Manager, und wenn man dann halt hinguckt, was verantworten die tatsächlich und wie viel Verantwortung die haben, dann ist es gar nicht immer tatsächlich ein Produkt. Und dann ist es auch tatsächlich, dass dieser Ownership-Part auch oft gar nicht richtig zutrifft. Und wir kennen uns ja beide gut, ne? Wir sind ja beide Leute, die wenig absolutistisch sind, sondern oft irgendwie so denken, man kann alles machen, alles hat Vor- und Nachteile. Und wir sind zum Beispiel, glaube ich, beide auch nicht Leute, die sagen, Produktmenschen müssen die höchste Autonomie haben. Aber für die Entwicklung eines Produkts ist es meistens schon sehr hilfreich, wenn ich als Produktmanager oder Product Owner tatsächlich auch weitreichende Entscheidungen über dieses Produkt treffen darf. Und das ist meistens einfach nicht möglich in Organisationen, also weil in der Rollenbeschreibung das zum Beispiel gar nicht vorkommt oder weil es noch andere Rollen gibt, die tatsächlich da die eigentlichen Entscheidungen treffen. Und das ist dann schon mal so ein Faktor, wo natürlich, wenn zum Beispiel meine Aufgabe eigentlich ist, oder ich selber glaube, meine Aufgabe ist es, den Produktwert zu maximieren, aber ich darf nicht die Entscheidungen dafür treffen, die notwendig sind, um das tatsächlich zu tun, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem.
So, und, ja, und, ja. Du hast gesagt, aber du würdest gerne einen Schritt zurück machen. Also, und da ich dich kenne und weiß, dass du auch grundsätzlicher über Dinge dann nochmal nachdenkst, weil sie vielleicht auch erklären, warum Dinge so sind, wie du sie gerade beschrieben hast, ist ja nicht ohne Grund, dass eine Organisation sich vielleicht so aufgestellt hat, dass das dann zu diesen Verantwortlichkeiten kommt, die du gerade irgendwie beschrieben hast. Lass uns doch gerne den Schritt zurück machen.
Ja, und da gibt es so eine ganze Kette von Dingen, die ganz spannend sind, wenn man da mal schaut und so ein bisschen an dieser Kette zieht oder halt so ein bisschen Schritt für Schritt einfach guckt, wo kommt das her. Oft, was tatsächlich der Fall ist, ist, dass die meisten Leute, die ein Produkt entwickeln, eigentlich noch in der größeren Projektlandschaft unterwegs sind. Gar nichts gegen Projekte, aber es ist halt sehr spannend, weil wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich eben diesen Produktwert maximieren soll, aber außenrum gibt es Strukturen und Funktionen, die mir noch sagen, dass ich mit bestimmten Scope liefern soll oder eigentlich hat jemand anders entschieden, was jetzt in dieses Produkt reinkommt, dann treffe ich ja nicht diese Entscheidung tatsächlich dafür, was jetzt diesen Produktwert maximieren würde. Und wenn man sich dann mal anschaut, wo kommt das denn her, dann ist es eben meistens, dass es in der Organisation einen größeren Budgetierungsprozess gibt, der traditionell meistens einmal im Jahr stattfindet. Und da ist natürlich diese Frage von, was bekomme ich jetzt eigentlich für mein Geld? Also wenn Menschen in der Organisation, die dieses Geld zur Verfügung stellen, die möchten dann halt wissen, im nächsten Jahr, was kaufe ich mir dafür eigentlich? Und wir sind dann meistens schon so ein bisschen in dem Scope verhaftet oder halt schon so ein bisschen in diesem Output-Szenario in den meisten Firmen, weil es dann nicht darum geht, welche Effekte möchte ich jetzt zum Beispiel mit diesem Produkt im nächsten Jahr sehen, ne? Also welche Outcomes möchte ich messen oder wie kann jetzt dieses Produkt dabei helfen, unsere messbare Strategie mit zu beeinflussen, sondern meistens ist es halt, du sagst mir bitte dann, was geliefert wird im nächsten Jahr. Und dann bin ich, wenn ich ein Produktmanager bin, dann bin ich natürlich schon relativ festgelegt und dann ist auch nicht mehr viel mit Flexibilität und Discovery und Kundenkontakt, sondern dann werde ich eigentlich daran gemessen, ob ich jetzt das liefere, was mir gesagt wurde. Und wenn man dann da wieder herguckt, wo kommt denn jetzt dieser Budgetierungsprozess her, dann ist es, dass die meisten Organisationen implizit immer noch sehr auf Vorhersagbarkeit und Minimierung von Risiken optimiert sind. Also halt, es fällt sehr schwer zu sagen, es gibt hier ganz viele Dinge, die wissen wir gar nicht, die müssen wir tatsächlich erst erforschen. Wir können vielleicht darüber reden, in welche Richtung wollen wir gehen oder welche Effekte wollen wir herstellen, aber wir können halt noch nicht genau diesen Plan sagen. Und meistens ist es halt, also in den Organisationen, mit denen ich viel arbeite, ist das halt ein ganz, ganz großer Wandel, der eigentlich hinter den meisten Sachen steht. Diese Akzeptanz von Unsicherheit, parallel aber diese Klarheit davon, was sind Effekte, die wir sehen wollen, was möchten wir genau messen. Und da tun sich die meisten Organisationen schwer. Und die ganzen Strukturen in Organisationen hängen generell damit zusammen und sind darauf ausgerichtet. Und die meisten Produktmanager haben dann oft von sich vielleicht eine bestimmte Erwartung oder haben eine bestimmte Art und Weise, wie sie ihren eigenen Erfolg messen oder wann sie glauben, dass sie erfolgreich sind. Und dann reibt sich das aber an den impliziten Erwartungen in der Organisation, die eigentlich an diese Person gestellt werden.
Ja, bin ich völlig d'accord und kann ich auch so mitgehen. Also sehe ich genauso bei den Klienten und bei den Firmen, in denen ich oder wo wir so und tatsächlich so unterwegs sind. Ganz häufig wird ja auch tatsächlich, um nochmal konkret in Richtung Product Owner dann zu gucken, in meiner Welt vielleicht irgendeine Person, wird nur der Titel verändert, aber so viel drumherum an den Strukturen, egal ob in der Organisation oder wie budgetiert wird oder wie Erfolg gemessen wird, was du alles erwähnt hast, vielleicht gar nicht so sehr verändert, sondern es ist einfach nur ein anderes Labeln, trotzdem gefühlt vielleicht mit einer anderen formulierten Erwartungshaltung, weil man denkt, es wird jetzt alles besser, weil ich nur den Namen irgendwie ausgetauscht habe, aber die Strukturen drumherum bleiben halt alle gleich.
Genau, ja.
Ja, spannend. Was mir oft begegnet, weil du jetzt gesagt hast, ja, die Organisationen sind vielleicht dann oder der Unternehmen teilweise auch so aufgebaut, dass sie all das, was Budgetierung, Vorhersagbarkeit, Reduzierung von Unsicherheiten oder dass ich genau wissen will, was bekomme ich denn jetzt, wenn ich genau da rein irgendwie Geld investiere, dass man sich so Unternehmensstrukturen geschafft hat. Ich sehe tatsächlich noch einen ergänzenden Punkt, den ich erwähnen würde. Also ich sehe, dass es relativ viele Produktmenschen und Produktteams sind, wo es dann weniger so eine hierarchische Organisationsform gibt, sondern eher so eine Art Matrix-Organisation, wo gefühlt, auch wenn es vielleicht bei vielen nicht so gemeint ist, die Verantwortlichkeit dann auch nochmal mehr geteilt wird zwischen unterschiedlichen Beteiligten.
Ja.
Also ich glaube, das spielt da auch nochmal aus meiner Sicht halt so ein bisschen rein, bezogen auf eine gewisse Struktur, die das Etablieren von wirklich Produktverantwortlichkeiten und damit auch ein erfolgreiches Produkt zu bauen, was das irgendwie ein bisschen schwieriger machen kann. Aber ich weiß nicht, wie du da drauf guckst und was dir da begegnet bei deinen Kunden.
Was natürlich bei Produktentwicklung total hilft, ist es, wenn man wirklich diesen direkten Kontakt hat zu Kunden, zum Markt, wenn man dort tatsächlich misst, was man bewirkt mit dem eigenen Handeln Und da ist es halt dann oft problematisch, wenn so viele Leute daran beteiligt sind oder die Informationen durch verschiedene Rollen hindurchgehen und man so eine Art gefilterte Version davon abbekommt. Und das ist etwas, also wenn unser Ziel ist, in der Organisation eben so eine Reaktionsfähigkeit herzustellen oder dass unsere Teams auch wirklich direkt im Markt erfolgreich sein sollen, dann können so Strukturen natürlich einfach das aufhalten oder einfach erschweren. Und das muss man sich dann natürlich überlegen.
Ja, es ist, glaube ich, ganz grundsätzlich, weil du es gerade sagst, das Thema einfach Geschwindigkeit, ne? Also wie schnell kann ich als Organisation oder dann auch als Produktentwicklungsteam reagieren oder selber direkt sehen, was das Resultat von dem ist, was ich gerade gemacht habe. Ist ja jetzt völlig unabhängig davon, ob ich Hypothesen verteste in so einer Product Discovery oder nicht. Und je schwieriger es für mich ist, das direkt selber festzustellen und durch mehrere Organisationsebenen, Bereiche, was auch immer das fließt, desto mehr Informationen werde ich verlieren, als auch umso mehr Zeit werde ich in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, verlieren, ne?
Ja, das denke ich auch. Gerade dieses Lernen ist eben sehr essentiell. Und wenn wir eine klare Beziehung haben zwischen unseren Handlungen und dem, was darauf folgt, und wir können da eben Resultate sehr schnell sehen und können diese Resultate auch selber beeinflussen, dann ist es meistens hilfreich, weil oft eben diese Informationen verloren gehen oder halt irgendwie verfälscht werden.
Wie siehst du denn den Punkt, dass das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, vielleicht auch dazu führen könnte, vielleicht gar nicht mehr so genau festzustellen als Produktentwicklungsteam, was so mein Anteil ist an dem Wert oder an den Dingen, die ich da rausgefunden habe oder den Wert, den ich irgendwie für User oder so geschaffen habe.
Ja, das ist irgendwie ganz spannend. Also eine der Hauptthemen, die wir mit Produktverantwortlichen haben, ist, also eigentlich geht es ja zentral immer um diese Frage, was ist Erfolg und wie können wir mehr von diesem Erfolg herstellen? Mhm. Und ich denke, da sollte man ein klares Verständnis von haben und idealerweise sollte man, wenn man, also es gibt so einen generellen es gibt so generelle Erfolgsfaktoren, die man wahrscheinlich verfolgt und die kann man meistens dann auch noch deutlich kleiner aufsplitten und dann eben schauen, wie können wir das noch messbarer machen und wie können wir mehr in so einen Bereich gehen, dass wir früh Indikatoren finden, die wir mit unserer Handlung beeinflussen, vor dem Hintergrund, dass wir eine solide Theorie davon haben, wie sich das auf diese großen Erfolgsfaktoren auswirken wird. Und das können die meisten nicht gut. Und das ist oft einer der ersten Dinge, die wir dann anpacken und eben schauen, wie wird das getan? Also oft ist es ja so, dass eben in diesen sehr klassischen Projektorganisationen sind die Erfolgsfaktoren eigentlich, es wird halt am Anfang ein Plan festgelegt und danach ist hauptsächlich die Frage, sind wir noch im Plan oder nicht? Und mein Erfolg wird daran gemessen. Wenn wir jetzt aber eben schauen, wir wollen irgendeine Verhaltensänderung bei Kunden hervorrufen oder im Markt, dann ist es meistens recht dünn mit der Datenlage und auch diesem Verständnis davon, was tatsächlich dann so eine Verhaltensveränderung hervorrufen würde. Und da würde ich auf jeden Fall Zeit investieren und vor allen Dingen auch, wenn ich eben von zum Beispiel, also idealerweise würde ich natürlich an irgendeiner Hand von der Organisationsstrategie vielleicht ableiten können, was dort messbare Erfolge sind und dann könnte ich anfangen, dort runterzubrechen, was würde das für mein Produkt bedeuten und da so ein bisschen in dieser Kette so rückwärts gehen und schauen, was sind Indikatoren, wo wir glauben, die hätten einen Einfluss darauf. Da muss man sich halt natürlich hinsetzen, idealerweise, also ich sehe es selten, dass es eine klare Strategie gibt in der Organisation, die da Orientierung bietet, aber man kann das sonst zur Not auch eben für sein Produkt schon mal anfangen und dann so ein bisschen in den Rest der Organisation pushen und halt sagen, ich habe ja was ausgearbeitet, wie passt das denn zu dem, was wir insgesamt vorhaben und hier ist ein konkreter Vorschlag.
Ja, finde ich gut. Sowas Ähnliches sage ich auch ganz häufig in Trainings oder wenn ich mit Kunden zusammenarbeite. Ich glaube, es müssen einfach Ziele sein für das Produktentwicklungsteam, für den Produktmanager, Product Owner, die sie selber beeinflussen können. Also die irgendwas mit dem Produkt selber zu tun haben und aufgrund der Dinge, die ich in meinem Produkt tue, die auch eigentlich direkt dem zuordnenbar sind. Also ich muss irgendwie verstehen können, ja, da hat es eine Verhaltensveränderung oder irgendwas anderes gegeben und das ist aber das Resultat von dem, was wir irgendwie gemacht haben. Und ich bin da bei dir, dass sich ganz viele sehr schwer damit tun, so etwas zu finden. Und das in Organisationen und vielleicht auch wieder wegen der Struktur der Organisation oder was du gesagt hast, wir haben hier einen großen Budgetierungsprozess und ich will auch wissen, wie mein Return of Invest ist von dem, was ich an Geld investiert habe, dass das meist, ja, vielleicht sogar Absatz-, Umsatzgetriebene unternehmerische Finanzkennzahlen sind. Und ich will damit gar nicht sagen, dass sie unwichtig sind, Aber die Übersetzung für das, was dann das Ziel oder das Messbarmachen von welchen Wert schaffen wir denn jetzt als Produktentwicklungsteam, dass das sehr schlecht funktioniert. Und wir kommen ja nachher vielleicht auch noch, ja, was könnte ich denn so als Product Owner denn tun, ne? Und wie komme ich denn aus bestimmten Situationen, wie kann ich da etwas machen, was vielleicht zu einer Besserung führt oder einen Schritt vorwärts ist. Ich glaube, das ist ganz häufig ein Punkt, dieses Übersetzen und wirklich in Produktziel übersetzen, was ich halt eher auch bei der Führungskraft für den ganzen Produktentwicklungsbereich sehe, um dann dem Product Owner in irgendeine Art von Orientierung oder auch Zielsetzung irgendwie mitzugeben, damit die sinnvoll arbeiten können. Da bin ich rein pragmatisch und einfach auch von dem, wo man wie in so einer Organisation aufgestellt ist, eigentlich aktuell noch relativ weit weg davon zu sagen, ja, das musst du als Product Owner selber machen.
Ja, und das ist was, genau wie du sagst, ist ja total legitim, auf Umsatz zu gucken, aber das ist halt ein Lagging Indicator, also sehr spät in der Ereigniskette, ganz viele Faktoren zahlen drauf ein. Und ich glaube, eine der besten Sachen, die man machen kann, ist das runterzubrechen und halt zu sagen, aber was heißt das alles genau? Was beeinflusst eigentlich den Umsatz? Wie gehen wir dann noch ein Stück zurück? Und ich mache das genau oft mit meinen Klienten. Also ich habe auch regelmäßig Produktverantwortliche, die dann mehrere Teams oder die mehrere Product Owner oder Produktmanager verantworten und dort eben dann zu schauen, zum Beispiel in einem Jahr, was wollen wir hier insgesamt sehen und dann halt in so verschiedenen Ästen auf so einem Baum oder sowas zu sagen, hier befinden sich die verschiedenen Produkte und dann halt darüber die Diskussion zu führen, wie, was wäre dort sinnvoll, ne? Also halt nicht im Sinne von, ich gebe dir jetzt Ziele vor, sondern zum Beispiel, dass dann die Person, die wirklich das individuelle Produkt verantwortet, dass man klar sagt, wir wollen gemeinsam dorthin. Was sind jetzt seine Vorschläge, um dann einen merkbaren Beitrag zu leisten und dann das zu verhandeln gemeinsam?
Ja, ich sehe aber trotzdem, also guter Ansatz, aber ich sehe trotzdem sehr oft, dass sich Menschen in diesen Organisationen schwer damit tun, diesen Schritt zu gehen. Ich weiß nicht, wie ich die Frage am besten offen stelle, aber ich überlege gerade mal. glaubst du, dass sich dann auch diese Produktverantwortlichen schwer damit tun, da etwas Verbindliches zu definieren, wo wir beide sehr wahrscheinlich wissen, sie können auch falsch liegen, ne? Weil es gibt ganz viele Abhängigkeiten. Ja. Oder siehst du eher, dass sie durchaus auch das spannend finden, bestimmte Annahmen, die sie so haben, wie so ein Produkt funktioniert und wie was auf so einen Umsatz einzahlt, diese Annahmen einfach herauszufinden und auch da Hypothesen zu vertesten und zu validieren oder zu falsifizieren.
Ja, da gibt es natürlich die unterschiedlichen Reaktionen drauf. Also was ich regelmäßig sehe ist, ich glaube in Organisationen, wo eben vorher andere Dinge belohnt wurden oder implizit andere Sichten herrschen, was wertvoll und erstrebenswert ist, dass diese Transition dann tatsächlich nicht einfach ist, weil in gewisser Weise habe ich vorher vielleicht einen klaren Scope gehabt, den ich dann liefern musste und das hat ja auch eine ordentliche Richtung vorgegeben und wenn ich dann so outcome-orientiert arbeite oder irgendwelche Metriken halt beeinflussen möchte, da ist natürlich deutlich mehr Unsicherheit drin und es gibt Leute, die finden das super, ne? Also die sagen dann sofort, ja klar, darum geht's ja auch und wie gesagt, der Erfolg von meinem Produkt hängt ja genau davon ab und wenn ich den Erfolg maximieren will, dann muss ich in gewisser Weise so arbeiten. Ich merke aber auch, dass viele Leute wenn die anfangen zu verstehen, was das wirklich bedeutet, dass die dann oft einen ganzen Schritt zurück machen und sagen, das ist ja wirklich nicht trivial. Und was da eben natürlich auch total im Weg ist, ist, wenn ich halt jahrelang eben an der Einhaltung von einem Plan oder so gemessen wurde. Die meisten haben gar keine Möglichkeiten, den Erfolg ihres Produkts wirklich zu messen. Und dann ist natürlich der erste Schritt zu gucken, wo würde es Sinn machen, jetzt zu messen. Also es geht halt nicht darum, irgendwie, wir wollen jetzt alles messen, was nur irgendwie geht, sondern wenn gar nichts da ist, muss man natürlich auch schauen, wo wollen wir jetzt investieren, weil das uns die wichtigsten Informationen liefert, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und das ist natürlich nochmal eine nächste Hemmschwelle, halt dann zu sagen, oh, dann können wir das ja gar nicht sofort machen, sondern vielleicht brauchen wir einfach noch eine Zeit dafür, um erstmal diese Transparenz herzustellen, um zu gucken, wo stehen wir, um dann auch sagen zu können, jetzt haben wir tatsächlich den Erfolg oder unsere Handlungen sorgen wirklich dafür, dass sich diese Indikatoren verändern.
Jetzt haben wir über die ein oder anderen Punkt geredet. Für mich stellt sich die spannende Frage, woran ich denn vielleicht als Product Owner erkennen kann, dass halt wirklich eine relevante Herausforderung, die ich so habe, vielleicht gar nicht so sehr innerhalb meines Produktentwicklungsteams liegt, sondern eher an solchen Dingen um mich herum oder in den Strukturen irgendwie begründet ist. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie ich so als PO vielleicht drauf gucken könnte oder mit welcher Idee ich mal beleuchte, wo vielleicht Herausforderungen in meinem Kontext irgendwie liegen könnten?
Ja, also was ich immer dabei mitgebe ist, weil oft hören Leute sowas und dann denken die, oh ja, okay, jetzt muss ich sofort das radikal verändern. Und da bin ich immer sehr vorsichtig. Also ich würde immer mit der Linse rangehen, so erstmal ist das Verhalten im System in sich konsistent oder was wäre, wenn das logisch wäre und wie würde ich damit umgehen und nicht die Leute im System als Feind sehen, um zu sagen, die arbeiten gegen mich und die muss ich jetzt verändern. Und da drin, aus meiner Sicht, sollte man sich vor allen Dingen als Grundsatz klug verhalten. Ja? Also zum Beispiel ist allein diese Frage von, was wird denn eigentlich von mir erwartet als Produktverantwortlicher oder als Produktmanager, als Product Ownerin oder wie auch immer. Also was wird dort von mir erwartet? Wie wird mein Erfolg gemessen und wie messe ich meinen eigenen Erfolg und wie kann ich vielleicht mich erstmal so verhalten, dass ich den Erwartungen entgegenkomme, um Vertrauen aufzubauen, um dann dort auch eine gewisse Verhandlungsposition zu haben. Also wenn ich einfach nur, also als Beispiel, wenn von mir erwartet wird, bitte zum bestimmten Zeitpunkt was zu liefern und das tue ich über Jahre nicht, dann habe ich wahrscheinlich nicht die beste Verhandlungsposition, als wenn ich total diesen Erwartungen entspreche und die Leute begeistert sind und wenn ich dann sage, Leute, wir könnten das sogar noch viel besser machen. So, und dann glaube ich, was total hilfreich ist, ist einfach so diese Art von Orientierung, also wo stehe ich denn eigentlich in diesem System? Ich finde ja euer Poem total klasse und das benutze ich auch ständig, um eben genau zu schauen, erstmal wertfrei, wer ist denn überhaupt an all diesen an diesen Entscheidungen für das Produkt, wer ist denn eigentlich alles daran betroffen und was hätte es vielleicht für Vorteile, wenn wir das verändern würden? Weil es ist ganz wichtig, eben nicht einfach nur zu sagen, wir müssen das jetzt ändern, weil Produkt, ne, und man arbeitet anders, sondern was hätte es für zum Beispiel für Vorteile, wenn ich einen erweiterten Entscheidungsspielraum hätte? Was wären vielleicht für Dinge, die in der Organisation, die sogar gut wären und nicht nur einfach aus einer Laune herausgeboren sind? So. Und da eben zum Beispiel also das Poem benutzen, das Aufzeichnen, diese ganzen Rollen, die daran beteiligt sind. Ihr habt das ja auch schön mit dem Ist-Zustand und dem Zielzustand, um dann genau zu gucken, wo sind wir gerade, wo möchten wir eigentlich hin. Und das zu diskutieren ist halt ein großer Schritt, um sich da zu orientieren und dann halt auch vielleicht einen Fortschritt zu machen.
Ja, weil du es gerade ansprichst, so als Poem, also bei uns ist es auch nie so kommuniziert worden, wenn wir darüber Talks gehalten haben, dass wir gesagt haben, dass es für eine Organisation oder für den Erfolg dieses Produktes immer zwangsläufig besser ist, dass ein Product Owner, eine Produktmanagerin mehr Entscheidungsverantwortung vielleicht auch für viel mehr strategischere, visionärere Themen bekommt, weil genau das, was wir gerade diskutiert haben, vielleicht ist die Organisation noch so unterwegs, dass eigentlich die Erweiterung von bestimmten Entscheidungsspielräumen eher zu einer Verschlechterung führen würde. Deswegen mag ich, dass du gerade sagst, ne, das Problem vielleicht auch relativ klar benennen, was ich als Produktverantwortlicher sehe und was mich irgendwie behindert und vielleicht eine Alternative aufzeigen. Und ich mag in dem Zusammenhang auch sehr gerne von Matt LeMay so den Gedanken, bezogen auf die Organisation, in der ich halt arbeite, dass ich schon auch so die Motivation vielleicht haben sollte, diese Dinge zu verändern. Aber die Regeln, die jetzt gerade gelten, und du hast gerade gesagt, es gibt einen guten Grund, warum die gerade gelten, ne? Also es macht ja aus einer gewissen Perspektive alles Sinn, dass ich die niemals breche. Weil wenn ich die halt breche und mich dann außerhalb dieser Regeln halt stelle, bin ich bei dir. Dann werde ich sehr wenig Möglichkeiten haben zu verargumentieren, warum man mir halt folgen soll, weil ich mich halt auch irgendwie, bildlich gesprochen, vielleicht schon daneben gestellt habe. Sondern ich muss halt aus der Organisation heraus versuchen, die Dinge zu verändern, ohne sie radikal, finde ich, in Frage zu stellen. Und außerdem habe ich als PO ja vielleicht auch hoffentlich immer noch, auch wenn es weniger wird, vielleicht einen Scrum Master oder einen Agile Coach an meiner Seite.
Ne? Ja, das wäre natürlich gut, ne? Genau sowas zu besprechen und dann eben auch zu gucken, wie wollen wir das angehen? Und ich glaube, die wenigsten Menschen, die jetzt gerade zuhören, werden wahrscheinlich die Möglichkeit haben, zum Beispiel den Budgetierungsprozess in ihrer kompletten Organisation zu verändern. Und dann muss ich eben schauen, was ist wirklich ein Einflussbereich, den ich habe? Wo kann ich vielleicht iterativ kleinere Veränderungen anstreben. Und ich würde das aber eben immer daran koppeln, wie liefere ich da einen sichtbaren Wert für die Organisation oder wie kriege ich so verargumentiert, dass es nicht nur darum geht, irgendwie, weiß nicht, Marty Kagan hat das und das gesagt, sondern das würde uns auf folgende Art und Weise weiterhelfen. Und da gibt es natürlich auch eben so Dinge wie, also vielleicht kann man auch zum Beispiel diese, wo viele sich ja mit schwer tun, so diese Frage, wie können wir schneller einen sichtbaren Wert liefern, ne? Und da gibt es ja eben aus Sicht von einem Product Owner zum Beispiel auch einfach die Möglichkeit zu gucken, wie schneide ich Dinge anders, wie schneide ich die kleiner. Dann, ne, wir hatten ja auch neulich schon mal darüber gesprochen, über so dieses Thema, es gibt tolle AI-Tools aktuell, die man benutzen kann, um einfach Feedback früh zu generieren, wo man nicht durch einen kompletten Entwicklungsprozess durchgehen kann. Und wenn zum Beispiel, das können so Dinge sein, wo man dann halt plötzlich merkt, so, oh, da verändert sich was. Es geht halt nicht mehr darum, halt allen Wert gleichzeitig nach einem langen Entwicklungsprozess zu manifestieren, sondern wir gehen mehr in diesen schnellen Lernzyklus rein. Wir generieren schnell Informationen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, der den meisten Leuten auch sehr einleuchtet. Ne? Also die Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, wenn die plötzlich merken, die Menschen arbeiten nicht wirklich schneller, aber sie arbeiten halt anders und es ist früher was sichtbar oder früher halt auch sichtbar, wenn was nicht funktioniert, die sind dann letztendlich meistens schon sehr froh darüber, ne? Weil oft kennen die Geschichte von, naja, wir haben jetzt 3 Jahre an diesem Projekt gearbeitet, hinterher ist was bei rausgekommen, der Impact ist nicht da. Das ist natürlich, das ist schon bekannt, ne? Wenn man dann halt einfach sagen kann, das kann ich dir abkürzen, ne? Und ich spiele innerhalb deiner Regeln, aber ich kann vielleicht ich kann Dinge vielleicht früher sichtbar machen oder früher Wert manifestieren, das ist schon sehr wertvoll.
Dafür muss ich dann aber den Wert auch wirklich liefern können, ne? Also um mich dann darauf zu beziehen, um zeigen zu können, guck mal, das ist das, was wir halt irgendwie geschaffen haben. Und ich glaube auch, dass es dann einfacher wird, im Produktentwicklungsteam mehr über Outcomes oder solche Art von Metriken oder sowas zu reden, als vielleicht über, ne, wie viel haben wir in dem Sprint geschafft oder wie viel haben wir hier geliefert, was aus meiner Sicht ja auch eher Projektdenke ist. Und ich würde dann auch mal vermuten, dass wenn mir das gelingt, diese Aufmerksamkeit und diese Diskussion mehr auf den Wert und auf die Outcomes zu legen und dass das vielleicht auch Führungskräfte eher wertschätzen, dass dann halt viel weniger über Prozesse und Entscheidungsverantwortung geredet wird. Ne? Also weil ich ein Ergebnis geliefert habe. Ich bin völlig bei dir, dass wenn man diese Diskussion halt so im Theoretischen führt, weil dann könnten wir mehr Wert liefern, es immer schwieriger wird, als selber Dinge vielleicht zu verändern und mich eher an den anderen Dingen zu orientieren und in diese Richtung zu arbeiten, weil dann vielleicht die Dinge, die ich als behindernd ansehe, eher gar nicht mehr so wichtig werden von der Organisation, weil ich den Fokus irgendwo anders hinlenke in irgendeiner Art und Weise.
Ja, genau.
Hast du denn noch andere Dinge, also die ich vielleicht so machen könnte, wo ich, ne, die Wirkung von all diesen Strukturen, die das auf mich hat, so als Product Owner, die vielleicht gar nicht mehr das gar nicht mehr so behindert oder schwierig sich für mich anfühlt, aber wo ich aus mir selber heraus vielleicht etwas tun kann, um Dinge in andere Bahnen zu lenken?
Also zentral ist ja oft diese Diskussion um Wert, ne? Also weil wir haben oft so ja noch so eine klassische Teilung, dass es irgendwie Business gibt und IT und dann halt an dieser Schnittstelle wird dann irgendwie so verhandelt. Und da, also wo viele, was oft ein Thema ist, ist halt, dass viele Leute dann irgendwie in der IT Product Owner sind und dann aber eigentlich vom Business abhängig sind und dann sagen, aber eigentlich müssen die halt diesen Wert beziffern. Und oft ist man dann in dieser Situation, wo ich glaube, dass man eine positive Spannung in die Organisation hinein hervorrufen kann, indem man einfach diese Diskussion tatsächlich anregt. Und ich rate eigentlich immer da, super freundlich und super konstruktiv zu sein und dann aber auch relativ bestimmt. Also dass es halt darum geht, so im Sinne von, hey, ihr habt hier irgendeine Anfrage, finde ich total, klingt total klasse. Wir haben jetzt angefangen damit, mal zu schauen, wie wir eigentlich genau beziffern wollen, was der Wert dahinter ist. Ne? Also zum Beispiel, dass man, weiß nicht, irgendwie mit KPI-Trees arbeitet oder halt sagt, wir wollen uns da jetzt auf bestimmte Kennzahlen konzentrieren. Idealerweise natürlich mit einer soliden Produktstrategie im Hintergrund, die einem dabei hilft. Und dann diese Fragen eben nett zu stellen, kannst du mir nochmal dabei helfen, genau zu beziffern, was jetzt anders wäre, wenn wir das tatsächlich geliefert haben. Also halt diese Wertdiskussion anfangen, weil was wir ja eben auch oft sehen, ist, dass sehr viel Arbeit in so ein Team reingepusht wird und dass ich als Person, die ja eben dieses Produkt verantwortet, dann auch so in dieser Situation bin, wo mir Dinge einfach gegeben werden und ich gar nicht so eine richtige Priorisierung machen kann, weil irgendjemand halt laut meckert oder sowas. Aber da diese Frage so ein bisschen zurückzugeben und halt zu sagen, was ist der Wert dahinter, was ist anders, wenn wir das geliefert haben und wie passt das dann zu dem Rest, den wir hier gerade in der Pipeline haben, um dort eine Klarheit drin zu haben, damit man sich auch so ein bisschen distanzieren kann, also dass man nicht die Person ist, die halt Nein gesagt hat, sondern einfach sagt, wir haben hier ein System aufgebaut, wo wir natürlich den größten Wert als nächstes liefern wollen und man dann auf dieses System verweisen kann, um halt zu sagen, ich würde das super gern sofort für dich machen, aber anscheinend gibt es hier noch 5 andere Themen, die vorher dran sind, wo wir denken, das liefert einen größeren Wert. Und das kann oft dann auch zu einem Umdenken tatsächlich führen. Ne? Also das ist einfach ein Wandel und da würde ich wieder auch empathisch mit umgehen, also weil das auch für andere Leute nicht ganz so leicht ist. Also wenn ich es gewohnt bin, einfach, ich habe da ein Team und da kann ich immer sagen, was ich will und dann pushe ich da Dinge rein, dann ist es natürlich komisch, wenn sich das plötzlich ändert. Aber wenn wir da ein transparentes System aufbauen und dann diesen Wert auch sichtbarer machen, je nach Organisation halt sehr unterschiedlich, was das bedeutet, aber dann dort diese Fragen stellen, das ist tatsächlich sehr hilfreich.
Ja, ich mag, dass du in der Kommunikation gesagt hast, dass man als Produktmensch vielleicht verstehen möchte, was tatsächlich der Wert ist oder was der andere glaubt, was der Wert ist, wenn wir das jetzt liefern, was da von uns verlangt wird. Ich glaube auch tatsächlich, dass das ganz häufig nicht passiert, aber die Herausforderung, die ich da sehe, ist, dass viele Product Owner vielleicht auch weniger Wissen darüber haben, wie viel Wert halt tatsächlich mit was generiert wird, sondern du hast gerade das Beispiel gemacht, wenn ich als PO vielleicht in der IT aufgehangen bin und bin auch eher techniknah und die Fachabteilung eher näher am Kunden, am Markt, an deren Bedürfnissen unterwegs ist, können die es vielleicht sogar auch besser entscheiden und auch viel besser bewerten. Und ich habe dann immer so die Tendenz, meinen Mentees und Coaches zu sagen, ja, da musst du versuchen, daran zu arbeiten, dass du es mindestens genauso gut verstehst. Und ja, ich meine, deine Frage zielte ja auch genau in diese Richtung darauf ab, ne?
Ja, und das ist ja eigentlich, also in unserem Zombie Scrum Survival Guide reden wir immer so über die Customer Distance Metric, ne? Also wo es so ein bisschen darum geht, wo kommt der Bedarf her? Also wo sind Kunden? Wie definieren wir auch zum Beispiel dieses Wort Kunden? Meistens muss man das sehr differenzieren von Stakeholdern oder Usern oder solchen Begriffen. Aber eigentlich gibt es ja einen Ort, wo der Bedarf ist und wo auch der Effekt auftritt, den wir eigentlich hervorrufen wollen und wo sich der Wert manifestiert, wenn wir liefern. Und dann ist natürlich die Frage, wo stehe ich in Bezug dazu? Und wieder alles okay, nichts ist böse, weil es ist hilfreich, näher an diesem Ort dran zu sein oder an diesen Personen dran zu sein, wo der Bedarf herkommt. Und allein das einmal transparent zu machen, also wenn ich mir so typische Arbeitspakete nehme, wo kommen die her, über wie viele Stationen sind die eigentlich zu mir gelangt und was müsste vielleicht passieren, um dort näher ranzukommen, also vielleicht einfach nur den Kontakt herzustellen oder in Meetings mit eingeladen zu werden oder tatsächlich vielleicht auch die Möglichkeit, Leute aus dieser Kette herauszunehmen. Also manchmal, ich sage das, weil manche Leute tatsächlich sehr dankbar sind, weil die sagen, ja, okay, muss ich mich nicht drum kümmern, super, kann ich andere Arbeit machen. Und das mal zu erforschen, um sich halt zu gucken, wo im System stehe ich da eigentlich und wie wäre es vielleicht möglich, da diesen direkteren Kontakt herzustellen, ist hilfreich, ist eben wieder auch für diesen Lernprozess, den wir vorhin angesprochen hatten, diese Verbindung von Handlungen und dann der Reaktion der Umwelt, dafür ist das total gut.
Ja, finde ich gut, weil du halt damit, zumindest für mich übersetzt, auch formulierst, ich schaffe mir vielleicht als Product Owner, Produktmanager auch irgendwie selber neue, kleinere Räume, in denen ich halt lerne oder Dinge ausprobiere, um vielleicht auch mehr aus so einem Projekt denken, handeln, was von mir erwartet wird, in Richtung eher produktfokussierter zu arbeiten kommen kann, anstatt dass ich auf das ganze System und auf die ganzen Strukturen schimpfe, die mich angeblich irgendwie behindern.
Ja, und das ist genau dieser Ansatz, da schrittweise Veränderungen einzuführen und immer vor dem Hintergrund, ich muss wahrscheinlich demonstrieren, dass es einen Wert für die Organisation liefert. Ne? Also dass halt tatsächlich die Qualität, die ich abliefere, oder dass Leute sehen, das ist sinnvoll, das ist hilfreich und nicht einfach nur, weil ich möchte jetzt mehr Entscheidungsfreiheit haben, sondern die Qualität der Dinge, die wir liefern, oder der Wert des Produkts wird tatsächlich positiv beeinflusst dadurch, dass wir vielleicht eine kleine Veränderung hier machen. Und das kann dann nach einer Zeit tatsächlich auch große Auswirkungen haben, wenn man da relativ ordentlich dran bleibt und sich nicht zu sehr entmutigen lässt.
Also ich habe auch ein ganz praktisches Beispiel, was in vielen der Organisationen, in denen ich unterwegs bin, auch existiert. Und zwar, dass man so UX-UI-Abteilung als eigenen Bereich hat und dass die dann immer nur on demand, wenn die Produktteams Unterstützung brauchen, dann da reingehen, nicht Bestandteil eines cross-funktionalen Entwicklungsteams sind. Das führt ganz häufig dazu, dass sich diese UX-Abteilungen auch mit sich selber beschäftigen und noch irgendwelche Frameworks aufbauen, wie das ganze Produkt so insgesamt funktionieren muss. Plus, dass sie im Zweifel keine Zeit haben, wenn sie gebraucht werden, weil sie an einer anderen Stelle irgendwie gebraucht werden. Und das, finde ich, ist immer ein Punkt, als Beispiel nur, wo ich als Product Owner relativ einfach, glaube ich, sogar aufzeigen kann, wenn ich jetzt 3 Sprints warten muss, bis ich von einem UX-UI-Mitarbeiter dann etwas bekomme, um eine bestimmte Dinge weiterführen zu können, was es mich halt zum Teil kostet an Wartezeit oder dann auch an fehlenden Wert, als wenn der dann direkt irgendwie mit in meinem Team wäre. Und ich glaube, auch auf solche Daten und Fakten, die ich relativ einfach zusammenstellen kann, reagieren auch Führungskräfte in Organisationen relativ gut. Weil es ist halt einfach nur eine Kosten-Nutzen-Diskussion, die ich führen kann. Und ganz nebenher, ne, ist hier kein Scrum Master oder Agile Coach Podcast, aber meine Theorie ist ja so ein bisschen, dass das die Scrum Master zu schlecht hinbekommen haben, das klar zu machen und ihren Wert zu verargumentieren. Und deswegen jetzt so die Tendenz ist, da viele eher nicht mehr in so Teams weiter zu beschäftigen, geschweige denn im 1:1.
Da gebe ich dir total recht. Also ich hab eine sehr ähnliche Theorie. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja wieder, man sieht so ein bisschen, wenn man das zurückverfolgt, ist da wieder hinter diesem Zentralisierungsaspekt von bestimmten Funktionen ist ja wieder dieser Effizienzgedanke, der halt sehr vorherrscht in den meisten Organisationen. Und aber wenn wir jetzt eben sagen, wir bekommen vielleicht eine gewisse Effizienz dadurch, aber wir sind dann schlechter in der Reaktionsgeschwindigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit ist für uns tatsächlich wichtig, dann habe ich ja ein Argument. Und dann ist es eben auch spannend, weil ich vielleicht sogar eine Redundanz habe. Also wenn ich halt mehrere UX-UI-Menschen in einem Team drin habe, dann habe ich vielleicht gewisse Doppelungen oder eben nicht diese Synergieeffekte, die immer alle haben wollen. Aber das hat vielleicht, dann ist die Ineffizienz trotzdem vorteilhaft, weil ich eben diese Reaktionsgeschwindigkeit dann habe. Und das muss man abwägen. Und das sind aber Argumente, dann geht es eben nicht darum, irgendwie, ich möchte aber als Product Owner jetzt hier noch eine Person in meinem Team drin haben oder so, sondern es geht darum, hier ist ein Nachteil für die Organisation, den ich aufzeigen kann und den ich auch verständlich machen kann für andere Leute.
Ja. Und wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, wo wir nicht nur an einem Produkt arbeiten oder mit mehreren Teams an einem Produkt, kann es ja durchaus auch vorteilhaft sein, mir Produktverantwortlichkeits-PO-Verbündete zu suchen, wo wir gemeinsam argumentieren. Ne? Also wir wollten ja auch so ein bisschen vielleicht Tipps mitgeben, ne? Wie kann ich unter bestimmten mich behindernden, vielleicht einschränkenden Strukturen vielleicht Sachen verändern. Ich sehe halt ganz oft in meinem Umfeld, dass es dann einen engagierten Product Owner, eine engagierte Product Ownerin gibt, die da versucht, das zu verändern. Die 4 oder 5 anderen aber nicht. Keine Ahnung, aus welchen Gründen, weil es ihnen egal ist oder weil sie das Problem nicht haben. Aber meine Theorie ist auch da, wenn ich Verbündete finde und Allianzen schmieden kann, weil Menschen ein ähnliches Problem hat, dass dann die Erfolgschancen natürlich wesentlich größer werden.
Ja, also ich bin ja großer Fan davon, tatsächlich, wenn mehrere Product Owner da sind oder Produktmanager, eine Community of Practice zu haben, und die meisten sind leider nicht sehr gut, aber ich glaube einfach mit einem Format, also meistens, wo Wert entsteht in der Community of Practice, sind halt 3 Themen, und das erste ist, gibt es etwas Neues, was ich gelernt habe, was für die anderen relevant ist, und dann das zweite ist, sich gegenseitig Hilfestellung zu geben, also habe ich irgendwie Probleme in meinem Aufgabenbereich, die andere Leute vielleicht schon mal gelöst haben, und dann das dritte ist, können wir gemeinsam Veränderungen in der Organisation angehen, und sich dort diszipliniert gemeinsam zu organisieren und halt zu sagen, was sind denn auch hier unsere Ziele und was behindert uns in unserer Arbeit und wie wollen wir damit umgehen, wie können wir vielleicht einen positiven Impuls setzen, das ist total hilfreich.
Gibt es noch irgendeinen Punkt, den wir noch nicht diskutiert haben, den du aber jetzt noch relevant findest?
Ich möchte einfach nochmal darauf zurückkommen, also weil ich das in der letzten Zeit auch immer merke und es immer wieder Leuten mitgebe und das wirklich so ein bisschen ein Aha-Moment ist, ist also zum Beispiel, es gibt von Robert Keegan das Immunity to Change Framework und das kann man sich mal angucken, man muss sich da nicht tief einarbeiten, aber wo es eigentlich vor allen Dingen darum geht, ist, es gibt halt so eine oberflächliche Seite, wo wir sagen, wir verfolgen bestimmte Ziele und dann gibt es sogenannte Competing Commitments, also halt Dinge, die im Hintergrund aktiv sind, die wir eigentlich verfolgen und das ist in allen Organisationen auch immer der Fall. Und sich dann halt zu fragen, also zum Beispiel, wenn Leute bestimmte Dinge nicht so machen, wie ich das will, was könnte denn an deren Verhalten, was könnten denn Ziele sein, die die eigentlich verfolgen, was ist an deren Verhalten attraktiv? Und das gebe ich immer einfach nochmal mit, weil die Chance, dass man dann eine konstruktive Diskussion mit anderen Leuten führt, ist deutlich höher, wenn man sich versucht, da rein zu versetzen und halt nicht denkt, die Person versucht aus egoistischen Gründen, mich zu behindern und mir das Leben schwer zu machen, sondern was müsste denn wahr sein, damit diese Person halt gerade total logisch denkt und was ist eigentlich an dem Verhalten, was ist daran rational, also was ist klug daran? Und dann kann man anfangen, anders mit den Menschen zu sprechen und denen vielleicht Gründe zu liefern, die sie auch überzeugen können. Aber das ist für mich immer so die komplette Grundlage dafür, irgendwie in der Organisation was anzugehen, weil wenn ich das nicht mache, dann pralle ich wahrscheinlich ab.
Auch nochmal sehr guter Punkt, weil ich finde auch, dass wir als Produktmenschen häufig viel zu schnell darüber reden, was wir so wollen und brauchen, anstatt erstmal zu verstehen, warum sich andere wie verhalten und was die so brauchen. Das ist auch, wenn ich mit Stakeholdern besser zusammenarbeiten will, ne? Also ich habe da auch immer den Tipp zu sagen, red erstmal selber wenig, sondern versuche einfach zu verstehen, was der andere braucht. Und wenn du es verstehen willst, heißt ja auch noch lange nicht, dass du hinterher damit einverstanden bist und es einfach nur machst, aber erstmal zuzuhören, weil ich glaube, neben dem, dass man dann besser diskutieren kann, so wie du gesagt hast, weil ich natürlich mehr verstanden habe, was der andere so braucht, erzeugt es natürlich auch auf so einer zwischenmenschlichen Beziehungsebene in Richtung Empathie nochmal was ganz anderes, wenn der andere erstmal sich verstanden fühlt und zugehört wird, was er so erzählt, als wenn ich immer irgendwo reinpolter und immer erzähle, was ich brauche und warum alle Strukturen schlecht sind und was mich alles behindert und was jetzt zu ändern ist. Deswegen mag ich nochmal so den Punkt, den du noch reingeworfen hast. Wir werden all die Dinge, die wir erwähnt haben, logischerweise wie immer auch in den Shownotes teilen und zusammenfassen. Letzte Frage bei uns im Podcast ist dann, ob du noch so einen finalen, konkreten Tipp für unsere Hörerinnen oder Hörer hast, wenn sie sich in so einer Situation befinden vielleicht.
Ja, ich glaube schon.
Gut, welchen hast du denn?
Ich bin ja großer Fan von Liberating Structures. Und in Liberating Structures gibt es eine Struktur, die heißt What I Need From You. Und worum es letztendlich darum geht, ist, eigentlich ist es für mehrere Gruppen, aber da ist so ein Prinzip drin, was ich auch total wichtig finde. Und das ist das Spannende. Diese Struktur heißt eben What I Need From You, weil man lernt, klar zu benennen, was das ist eigentlich, was ich brauche, um erfolgreich zu sein. Das Spannende ist, dass viele Leute darüber meckern, dass sie nicht das bekommen, was sie brauchen. Also es gibt eine bestimmte Veränderung, die nicht eintritt. Aber wenn man dann halt guckt, wie hast du denn danach gefragt oder wie bist du vorgegangen, um das tatsächlich zu bekommen, dann ist das spannend, dass ich würde behaupten, mindestens 95% der Leute, dass dann eigentlich dabei rauskommt, dass die ihr Anliegen nie klar formuliert haben und es auch nie wirklich an die richtigen Leute gerichtet haben. Und damit, also wenn ich zum Beispiel unzufrieden bin, dann ist das oft ein guter Indikator, dass es etwas gibt, was ich brauche und dann einfach sich hinzusetzen und das einmal wirklich vielleicht in einem oder zwei Sätzen zu formulieren und es dann als konkrete Bitte an Personen in der Organisation zu richten, das kann totale Wunder bewirken. Und das Spannende ist, wenn ich das erzähle, dann denken die meisten Leute, ach, das habe ich schon gemacht. Und mein Tipp ist, frag dich das doch mal wirklich, ob du das ganz klar, also hast du es in ein oder zwei Sätzen formuliert, hast du es an die richtigen Personen gerichtet und wenn das dann nicht funktioniert, dann ist das immer nochmal eine andere Frage. Aber der erste Schritt ist immer, warst du wirklich transparent und präzise mit dem, was du brauchst, mit deinem Wunsch, setz dich damit auseinander und probier das aus.
Cooler Tipp. Auch da können wir drauf verlinken und werden das in die Shownotes aufnehmen.
Ja.
Ich danke dir, Johannes.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, immer gerne. Und wir sprechen uns bestimmt bald auch wieder, egal ob mit oder ohne Mikrofon.
Ja, machen wir.
Gucken wir mal. Vielen Dank.
Danke.
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns übrigens sehr darüber freuen, wenn du uns in deiner Podcast-App eine positive Bewertung gibst. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann schick uns gerne deinen Inhalt, was gerade nicht gut funktioniert, einfach an feedback@produktwerker.de.